Die Sternebewertungen sind schon eine richtige Entscheidungshilfe, wenn man übers Internet einkauft. Du brauchst Handschuhe für die Skisaison? 4,5 mindestens bei Amazon. Darunter würde ich nicht gehen und schau auf die Kommentare, dass sie auch wasserdicht sind. Auch eine gute Fähigkeit im Internet. Und dann die passende Thermoskanne, die auch den Tee länger hält, 5 Sterne. Darunter nicht, also 1 Euro mehr und du wirst es dem Kommentar danken. Wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, auf die Bewertungen anderer Wert zu legen. Andere für uns prüfen zu lassen, was gut für uns ist. Und mit gutem Grund. Was hätte ich nicht alles gekauft, wenn es da keine Bewerter gäbe, die für mich schon vorher etwas getestet haben? Diese Gewohnheit hat sich in den vergangenen Jahren sogar von Dingen, die wir kaufen, auf die Ideen, die wir für richtig halten, ausgedehnt. Und die Firmen, die mit diese Ideen verbreiten, ARD, ZDF, FAZ, Welt, Facebook und Co., machen gerne mit, wenn es darum geht, das Ideenprüfen für dich zu übernehmen. Wenn du zum Beispiel heute auf Facebook gehst, findest du da mittlerweile nur noch richtige Ideen. Sehr hilfreich. Jemand wird sich schon darum kümmern. Und genau hier drin sah Paulus die Riesengefahr für die Thessalonicher. Nachfolger Jesu, die ihre Überprüfungsfunktion, ihre Verantwortung zum Überprüfen an andere auslagern. Ein Vers aus dem Thessalonicher Brief ist nun als Losung für das nächste Jahr ausgewählt worden. Prüfet alles und das Gute behaltet. Dies ist eine sehr gute Gelegenheit auch für uns, einmal näher uns diesen Vers anzuschauen, damit dieser nicht als herausgerissener, lebloser Vers auf dem Küchentisch verendet, sondern im Kontext für uns auch das ganze Jahr erleuchten kann. Wir wollen also nicht nur diesen Vers anschauen, sondern gleich den ganzen Absatz darum, also 1. Thessalonicher 5, von 16 bis 22, uns anschauen. In den ausliegenden Bibeln ist das Seite 1337, wenn ich mich richtig erinnert habe. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet, enthaltet euch des Bösen in jeglicher Gestalt. Also Paulus wollte wirklich sicherstellen, dass diese Information ankommt. Da ist kein Wort, das man rausstreichen könnte. Und um diesen Absatz besser verstehen zu können, lohnt es sich, so ein bisschen in die Zeit reinzuschauen. Wo war Paulus, als er es geschrieben hat? Wo waren die Thessalonicher? Was haben sie gerade durchgemacht? Und jetzt darf ich euch einladen, einen bisschen längeren Überblick in diese Situation zu machen. Und ich verspreche euch, es wird sich lohnen. Also, das ist die zweite Missionsreise von Paulus. Er hatte bereits eine erfolgreiche Missionsreise. Er hätte sich zur Ruhe setzen können. Stattdessen auf seine Initiative sagt er, ach komm, 100% all in, Jesus, lass uns nochmal missionieren gehen. Und so ging er hier los. Und als er dann einige Stationen absolviert hat, sah es so aus, als ob Gott ihm ja nicht mehr so richtig zeigen wollte, wo es weitergehen soll. Dann versuchte er es, okay, lass uns mal in den Süden, in die Provinz Kleinasien gehen und dort missionieren. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 16, ganz kurz, der Geist verwehrte es ihm. Na gut, dann in den Norden, Bithynien. Und auch dort sagte Gott, nein. Und jetzt hat dieser Paulus, der große Missionar, meandert hier rum und wartet auf den nächsten Befehl. Und Gott schweigt. Bis er dann irgendwann die Vision bekommt von dem Mazedonier, der ihm sagt, komm rüber, komm nach Europa, missionieren. Und Gott sozusagen den Startschuss für die Europamission, den Paulus gibt. Als er dann in Philippi angekommen ist, kann er nur kurz dort missionieren, das Evangelium verbreiten, denn schon schnell wird das Wirken Gottes sichtbar. Eine Frau, die vom Wahrsagergeist befallen wurde, wird befreit. Leider hat sie in einer Arbeit gearbeitet, wo Wahrsagen die Kernkompetenz war. Und jetzt gibt es einen Aufstand. Da kommt dieser Typ und befreit alle von den bösen Geistern, die uns auch Geld gegeben haben. Und in Philippi, eine römische Provinzstadt, hat man Angst bekommen. Wenn unsere Haupteinnahmequelle versiegt, was dann? Es wird ein Aufstand eingezettelt. Paulus, Silas und Timotheus werden ins Gefängnis gesteckt. Vorher noch schön auf dem Rücken mit Ruten bearbeitet. Irgendwann ein Wunder, sie kommen frei. Endlich sind sie in Thessalonich. 3 Sabbate hat es gedauert, bis er auch dort nicht mehr predigen durfte. Auch dort ein Aufstand. Paulus hat nämlich das Evangelium weitergesagt, da kommt jemand, der muss leiden und auferstehen. Soweit noch alles gut. Aber als Paulus dann sagte, und dieser jemand ist Jesus, bekam auch die Thessalonicher kalte Füße. Auch sie hatten einen tollen Status bei den Römern. Sie hatten eine weitgehende Autonomie. Und wenn die Römer jetzt erfahren, in Thessalonich gibt es einen neuen König, ja, was dann? So wurden sie aus Thessalonich rausgetrieben nach Beröa. Kaum waren sie in Beröa, kamen die Schergen von Thessalonich und sagten dem Beröa, ey Leute, wenn ihr lange leben wollt, dann lasst sie nicht lange bei euch sein. Und so zog Paulus dann alleine weiter, kam in Athen an, alleine. Dort wurde er ausgelacht, hat nur eine Handvoll von Leuten für Jesus begeistern können und musste dann auch weiter nach Korinth. Und in Korinth, das lesen wir, in 1. Korinther 2, Vers 3, kriegen wir einen sehr guten Einblick in seine Gemütsverfassung. Und da lesen wir, wo Paulus selbst über sich schreibt, ich war in Schwachheit, mit viel Furcht und Zittern bei euch. Also Paulus, auf seine Initiative macht er all diese Strapazen durch, erreicht kaum was und kommt hier aus eigener Beschreibung kaputt an. Und dann schreibt er in Korinth diesen Brief an die Thessalonicher und schreibt diesen Satz. Seid alle Zeit fröhlich. Aufruf, fröhlich zu sein? Paulus, was ist los mit dir? Nach dem, was du alles erlebt hast hier? Ich glaube, ich brauche neue Kraft. Ist da was mit dir vielleicht nicht ganz in Ordnung? Aber wenn wir in den ganzen Brief auch schauen, der ganze Brief hat kaum etwas mit Wehleidigkeit zu tun. Er macht im Gegenteil richtig Mut und gibt gute Ratschläge, wie eine junge Gemeinde optimistisch in die Zukunft gehen kann. Also genau das, was wir heute brauchen, am Ende von 24 in das Jahr 25 schauend. Und mit diesem Aufruf zur Freude startet Paulus einen Abschnitt von 3 Versen, in denen er den Blick zuerst nach oben richtet, wo er den Thessalonichern praktisch sagt, seid fröhlich, betet immer und dankt. Da schauen wir erstmal rein, um dann den Blick nach vorne zu richten. Und da kommt der Vers mit dem Prüfet alles und das Gute behaltet. Also, Paulus, obwohl er allen Grund hat, traurig zu sein, aufzugeben, sich zur Ruhe zu setzen als weiser Patriarch, schreibt, seid alle Zeit fröhlich, aber was wir auch noch beachten müssen, an wen er das schreibt. Diese Gemeinde in Thessalonich, zu dieser Zeit, als er das schreibt, ist in der Verfolgung. In Kapitel 1 sagt er, schreibt Paulus, wie er sich freut, dass sie das Wort aufgenommen haben, trotz ihrer Bedrängnis, also trotz der Verfolgung. Und sie haben das freudig aufgenommen. In Kapitel 2 erwähnt Paulus, dass die Verfolgung sogar von den eigenen Volksgenossen erduldet werden musste. Und in 3 erinnert er sie nochmal, ey Leute, ich habe es euch ja gesagt, Verfolgung werden kommen. Also bei Paulus scheint diese Tatsache, da kommen schwierige Situationen auf euch zu, komplett losgelöst von dem Aufruf zur Freude zu sein. Und das ist es, wo wir jetzt mal reinschauen müssen. Wenn wir das verstehen, wie kann ein Paulus, der so viele Gründe hat, zu verzweifeln, trotzdem fröhlich zu sein? Wenn wir das heute mitnehmen, ist 25 geritzt für uns. Also, Paulus schreibt das hier nicht aus einem Elfenbeinturm irgendeiner theologischen Hochschule. Er wusste nur zu gut, wie eine fröhliche Lebensweise in der Praxis aussah und verrät dieses Geheimnis nämlich schon vorher in diesem Thessalonicher Brief, in Kapitel 2, Vers 2. Obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden, unter viel Kampf. Also, obwohl es viele Gründe gab, und Paulus kennt alle Gründe, und er ist, also er ignoriert da gar nichts, er ist ja kein schizophrener, verrückter Typ. Er weiß genau, was er erduldet hat, und er wusste auch genau, was die Thessalonicher erdulden mussten. Also, obwohl es diese Gründe zum Verzweifeln gab, und dann kommt die wichtige Sache hier in 1. Thessalonicher 2, Vers 2 schon, in Gott gewann sie wieder Mut. Also, es gibt zwei verschiedene Sachen. Die äußeren Umstände, die auf uns einwirken, die uns immer wieder Grund geben zu verzweifeln, immer wieder also uns versuchen runterziehen zu wollen, hat alles doch keinen Sinn. Und dann, und diese Floskel lesen wir überall im Neuen Testament, in Christus, in Jesus, in Gott. Lass uns das mal überlegen, was das sein kann. In Gott. In unserem Gott. Und dieses Muster, was Paulus an die Thessalonicher jetzt schreibt, das sehen wir überall. Er schreibt das immer, wenn irgendjemand an einen Brief im Neuen Testament an eine verfolgte Gemeinde schreibt, erwähnen sie immer die Freude. Und immer wieder in Christus. Das heißt, Paulus nicht nur an die Thessalonicher, auch an die Philippa. Schaut euch den Brief mal an. Freude. Sogar Petrus, der an die Gemeinde in Kleinasien schreibt, freut euch. Sogar, weil ihr für würdig befunden worden seid, für ihn zu leiden. Fröhlich trotz der Umstände. Fröhlich, gerade weil die Freude nicht von äußeren Umständen kontrolliert wird, sondern von unserer Beziehung zu Gott. In Gott, das hört sich jetzt ein bisschen theologisch an, kananäisch. Aber praktisch heißt das, wo es für dich auch keinen Grund gibt, aus der Realität eine emotional freudige Reaktion hervorzurufen. Durch Jesus, durch deine Beziehung zu Jesus hast du allen Grund der Welt, trotzdem fröhlich zu sein. Paulus will hier sicherstellen, dass es keine Art von positivem Denken ist, so an dem Schopf sich herausziehen aus emotionalem Schlamm. Passe die Realität deinem inneren Befinden an und dann wird es schon werden. Paulus hat hier keine Illusion. Er wurde zu oft schon verprügelt. Vielmehr ruft er die Thessalonicher auf, sich auf die Freude zu besinnen, die sie durch Jesus bereits haben. Und das ist auch was Wichtiges. Er sagt den Thessalonichern nicht, wenn ihr jetzt noch ein bisschen heiliger werdet, dann habt ihr die Freude. Also es gibt kein nächstes geistliches Level, das sie erst erreichen müssen, und dann würden sie freudig sein. Ab dem Moment, wo sie sich für Jesus entschieden haben, ist bereits alles da. Die Freude ist gegründet in der Errettung durch Jesus und in der Gegenwart des Heiligen Geistes, der ja schon in ihnen ist, der den Gläubigen Kraft gibt, die Bedrängnisse und Härten zu ertragen. Und deshalb kann Paulus, der wie ein Hund hier vertrieben wurde, an die Thessalonicher, die gerade leiden, schreiben: Seid alle Zeit fröhlich. Und das gilt auch für uns. Sorgen im Job, gerade jetzt, wo die Wirtschaft eine Talfahrt macht und man so wirklich nicht weiß, welche Politik da noch helfen könnte. Also es werden mehr Leute, auch vielleicht in diesen Reihen, immer mehr Sorgen haben um die Zukunft. Und dann geht das auch für dich. Allzeit fröhlich, obwohl dein Chef dir schon mal sagt, könnte schwierig werden. Und dann wird es ernst. Ne? Wie sagt man das der Familie? Keine Geschenke, aber wir freuen uns schon mal. Irgendwie wird es schon. Das hilft nicht. Unsicherheit in der Lebensplanung, wo du dir vielleicht schon was überlegt hast. Dein Studium geht nicht so, wie du es dir dachtest. Die Firmen, auf die du geplant hattest, haben Einstellungsstopp. Oder die Krankheit, wo dir der Arzt jetzt gesagt hat, okay, den Status, den du jetzt hast, der wird so bleiben. Komm damit klar. Also Besserung wird es nicht mehr geben. Dann, auch dann, allzeit sich freuen. Wenn wir das nämlich nicht machen, in Gott, also durch Christus, unsere Freude aus ihm zu ziehen, dann passiert Folgendes. Wir fokussieren uns in unseren Gedanken und Gebeten immer mehr auf all die Dinge, die Gott noch nicht bei uns erreicht hat. Die Gebetserhörung, die noch immer auf der To-Do-Liste steht. Und Gebet für Gebet, wenn wir mit Gott in Verbindung kommen, kennen wir all die Dinge, wo Gott in unserem Blick noch versagt hat. Da muss er noch mal ran. okay, dann kann ich auch noch ein bisschen mehr beten, aber dann muss es auch mal erfüllt werden. Und langsam, auch bei uns Christen, wird die Freude, die wir hatten, als wir uns für Jesus entschieden hatten, von unseren Sorgen erdrückt. Wir bringen ihm ja immer nur das, was noch nicht funktioniert. Und mutieren langsam zu Bittchristen. Und irgendwann gehören wir auch zu der Gruppe, über die der Philosoph Friedrich Nietzsche gesagt hat. Erlöster müssten mir die Christen aussehen. Ja, natürlich. Wenn du immer nur das im Kopf hast, was Gott bei dir noch nicht erreicht hat, dann siehst du auch aus wie einer, der nicht zufrieden ist. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn Gott alle deine Gebetsanliegen jetzt erfüllt, in diesem Moment, morgen hast du neue. Und diese Freude, die Paulus hier meint, die hängt nicht damit zu, also mit den noch ausstehenden Gebetsanliegen zusammen, sondern einfach, dass der Grund für die Freude vielleicht nicht richtig ist. Und dann kann Gott auch mal Folgendes machen, dass er noch mehr Gründe zur Freude von dir wegnimmt, um dich zu zwingen. Jetzt fokussiere dich doch mal auf den eigentlichen Grund, bei dem du wirklich alle Zeit fröhlich sein kannst. Und dabei haben wir so viele Gründe, uns zu freuen wie die Thessalonicher. Uns hat er nicht weniger gerechtfertigt, oder? Also wenn wir gucken, den Rechtfertigkeitsstatus Thessalonicher Gemeinde, Hachinger Talgemeinde ist genau gleich. Unsere Zukunft ist genauso rosig wie die von den Thessalonicher. Und wir sind noch nicht mal in einer Verfolgung. Und deshalb haben wir durch Jesus den gleichen Grund, uns zu freuen. Um es ganz klar zu sagen, damit hier keine Missverständnisse auftreten. Paulus schreibt ja an die Nachfolger, also an die Thessalonicher, nicht an den Ort von Thessalonich, sondern an die Gemeinde in Thessalonicher, die schon bewusst Jesus nachfolgen, die wirklich ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt haben. Nur wenn du dich ganz auf seine Seite stellst, hast du auch wirklich diesen tiefen Grund, dich zu freuen, unabhängig von äußeren Umständen. Bevor wir also im Text weitergehen, gleich hier schon mal eine dringende Bitte, falls dies bei dir noch nicht der Fall ist. Schieb das nicht auf, sprich mit jemandem, von dem du meinst, er hätte schon diese Freude, der so ein bisschen erlöst aussieht hier in der Gemeinde. Und mach es klar. Kläre diese Sache. Nun, nachdem wir wissen, wie wir uns freuen können, in jeder Situation, der nächste Hammervers. Betet ohne Unterlass. Freude braucht ein Ventil und das finden wir in diesem Vers. Natürlich, ohne Unterlass heißt nicht ohne Unterbrechung. Also man kann schon mal Amen sagen und in der nächsten Sekunde gerade nicht beten. Das ist in Ordnung. Und natürlich müssen wir nicht immer mit geschlossenen Augen und gefalteten Händen beten, sonst Busfahrer hätten da eine Schwierigkeit. Aber diese Einstellung, die Paulus meint, ist ständig auf Gott gerichtet. Also wenn man das so vergleichen möchte, weniger Walkie-Talkie, mehr ein permanenter Zoom-Call, der immer an ist und nicht bei uns wie nach 30 Minuten. Also ein immerwährender Dialog in der schlaflosen Nacht. Du hast ein Problem, das dich nicht schlafen lässt. Du schiebst es von der rechten auf die linke Gehirnhälfte und dann wieder zurück. Spielst Ping-Pong mit Problemen. Jetzt darfst du ohne Unterlass beten. Kannst das Problem Gott abgeben. Jetzt ist der Herrscher des Universums mit auf dem Spiel. Und er will sich schon darum kümmern. Und weil er ja nicht irgendein psychologisches Hilfsmittel ist, sondern wirklich der Herrscher des Universums, kannst du ihm auch sofort das Problem abgeben. Und wissen, er will sich schon darum kümmern. Während der Autofahrt kannst du tagträumen, kannst auch mit Gott reden und ihm danken. Und einfach mal all die Segnungen durchgehen, die er bei dir schon also erreicht hat. Und da kommen wir wieder zu dem Errettetsein und zu der Zukunftshoffnung. Aber auch die vielen anderen, auch irdischen Sachen, die Gott bei dir schon mal erreicht hat. Und wenn du dann ankommst, Nietzsche würde anders über dich urteilen, glaube ich. Wenn du einfach mal dir wieder neu durch den Kopf gehen lassen hast, wo Gott dich schon gesegnet hat. Bei mir fällt das auf, in unserer Familie diskutieren wir gerne über Politik. Und dann ist es schon mal sehr schnell, dass man wie auf Ground Zero ist. Ne? Also es muss ein Krach kommen, also so geht das nicht weiter. Aber auch hier sind wir doch gesegnet. Und da fiel mir auf bei der Vorbereitung, da mache ich einen schlechten Job. Anstatt immer mehr Argumente zu finden, warum wir einen Wechsel brauchen, warum die ganze Situation in der Welt so schlecht ist. Ja, das kann man doch auch Gott abgeben, oder? Nun, das hört sich jetzt vielleicht etwas komisch an, aber du wirst sehen, Dies ist eine himmlische Kombination. Jederzeit sich freuen, ohne Unterlass zu beten, dies ist eine mörderische Kombination. Damit gibt es praktisch keine Niederlagen mehr für dich, oder? Was kann dir noch passieren, dass dich runterhaut? Und dann darfst du kreativ werden. Wo haben wir Todzeiten, die wir im Gebet verbringen können? Der Sündenfall in der Geschichte, der Sündenfall von damals, als auf einmal Adam und Eva eine Zeit lang immer mit Gott geredet haben und dann war auf einmal Schicht, Sünde, und dann gab es noch 2, 3 Geplänkel und dann ist es abgestorben. Und immer mal wieder hat Gott eingeredet mit einzelnen Leuten. Und irgendwann gab es die Priester, dann dürfen sie jedes Jahr. Das ist Geschichte jetzt. Ohne Unterlass heißt, wir haben eine bessere Möglichkeit, sogar als die hohen Priester damals. Wir können jederzeit zu ihm kommen. In Hebräer 4, Vers 14 bis 15 steht das so schön. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hintreten zum Thron der Gnade. Mit Freimütigkeit. Du kannst forsch zu Gott kommen. Jederzeit. Also er wird dich sogar weniger abweisen als ich. Und ich bin ziemlich offen. Also da gibt es kein Kontingent, wie bei manchen Internetdiensten. Hast 10-mal ChatGPT heute benutzt, keine Fragen mehr. Das gibt es bei Gott nicht. Nun, wo wir nun immer fröhlich sind, mit guten Gründen, wie wir festgestellt haben, und ohne Unterlass beten, weil wir es können und weil wir wissen, dass er immer hört, dann dürfen wir auch gerne danken. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dieser Vers reiht sich von dem Stil her in die vorigen ein. Alle Zeit fröhlich sein, immer beten und jetzt in allem dankbar sein. Wären diese Qualifizierer nicht da, also allzeit, immer und in allem, dann könnte man das menschlich schon hinbekommen. Ne? Ja, sei auch mal fröhlich. Finde mal Möglichkeiten, wo du auch beten kannst und jetzt guck mal nach. Irgendwo gibt es auch einen Grund zum Danken, auch selbst bei dir. Aber dies allzeit, immer und in allem, dafür brauchen wir ein tiefes Vertrauen, dass Gott das Beste aus der Situation macht. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott einen Plan hat und dieser Plan auch tatsächlich gut für uns ist. Auch wenn es sich nicht immer für uns anfühlt. Genau so. Also, wir hatten beim Freund bereits über Paulus' holprigen Start in Europa gesprochen. Also die Verfolgung da in Philippi und Thessalonica. Lass uns noch mal ein bisschen über diesen Bereich gucken, ja, wo er erst nach Süden abbiegen wollte, dann nach Norden und beides nicht ging. Wir wissen nicht genau aus Apostelgeschichte 16 und 17, wie lange das gedauert hat. Aber stellt euch mal diese Situation vor. Die Unsicherheit, die Paulus hatte, nachdem er wirklich wieder alle Leute begeistert hatte. Komm, gib noch mal Geld, ich will noch mal raus. Da gibt es noch unerreichte Völker, unerreichte Städte. Lass uns die auch missionieren. Und dann ist dieser gestandene Missionar Paulus, auf den die ganze Hoffnung ruhte, geht hier los und er ist mit seinem Latein am Ende. Er weiß wirklich nicht weiter. Da steht so lapidar, wir wollten nach Süden gehen, nicht nach Norden, auch nicht. Und dann haben wir den Traum gesehen. Aber wenn ihr euch mal klar macht, wie lange man da so ungefähr hin und her wandern muss, das war schon eine ganze Zeit. Und wie soll man da dankbar sein? Man investiert seine ganze Karriere, gibt seine Sicherheit auf die ganzen Entbehrungen. Und dann bekommt man noch nicht mal einen klaren Durchblick von Gott. Für den man 100% seines Lebens eingesetzt hat. Und Gott packt dich auf das Wartegleis. Aber Gottes Plan war anders. Statt noch mehr Missionen in der heutigen Westtürkei, hatte Gott die Tür nach Europa geöffnet. Und es war einfach noch nicht an der Zeit. In all dieser Ungewissheit durfte Paulus darauf vertrauen, dass Gott das Richtige zur richtigen Zeit macht. Und so sehen wir einmal diese Ungewissheit, dann diese körperlichen und mentalen Strapazen, die Paulus nicht runterkriegen können, weil er eben die Kraft nicht aus sich selber schöpft. Und er schließt diese drei Verse ab mit diesen Blick nach oben schließt er ab mit dem Grund dahinter. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Immer freuen, immer beten, für alles danken. Das ist so ein großer Anspruch, dass die Thessalonicher ihn als immer noch fehlbare Menschen aus sich heraus nicht hätten erfüllen können. Aber die Wunderwaffe ist hier der unfehlbar große Gott, der sie befähigt hat, an den sie glaubten. Und in Christus, es war ihre Beziehung zu Jesus, die ihnen Kraft gibt und die sie schon befähigt hatte. Und jetzt gab es für die Thessalonicher, und deswegen ist Paulus auch so kurz, da gab es nicht noch zusätzliches Wissen, das sie brauchten. Da gab es nicht noch zusätzliche Aktionen. Noch mach ein bisschen mehr und dann reicht es. Da gab es nur noch diese Erinnerung. Ihr habt schon alles. Jetzt könnt ihr auch danken. Und jetzt könnt ihr euch immer freuen. Die Gründe sind schon da. Es war vor allem auch nicht ein Vorschlag von Paulus. Er schreibt hier ganz explizit, der Wille Gottes, die Bestimmung Gottes. Dafür hat er das alles gemacht. Er möchte, dass ihr fröhlich seid und den Dank auch zu ihm bringt. Und wenn Gott etwas möchte, dann wäre es ja wahnsinnig, wenn er uns nicht die Möglichkeit dazu schenkt. Und weil er alles in der Hand hält, konnten sie ihn in der Tat in jeder Situation dankbar sein, in die Gott sie führte. Sie konnten sich für alles freuen, weil Gott nichts entging und er schon alles gut machen würde. Und so schließt dieser Blick nach oben mit dieser tollen Ermutigung auch für uns in der Gemeinde. Nicht alles, was wir jetzt planen fürs nächste Jahr, wird genauso funktionieren. Und wir werden mit einigen Herausforderungen zu kämpfen haben, die uns schon hart an unsere Grenze bringen werden. Und wie die Thessalonicher werden wir unseren Blick dann nach oben richten. Uns freuen, dass wir Teil von Gottes großem Werk sind, dass er alles auf dem Radar hat und uns führen wird und ihm dann dafür danken. Und nachdem Paulus diese Einleitung praktisch vorgelegt hat, der Blick nach oben, der muss passen. Erst dann, sagt er, und so geht's voran. Und er richtet den Blick nach vorne, das Bewahren und Prüfen. In den Versen 19 und 20 schreibt er, den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Mit dem Geist dämpfen oder löschen kann man auch übersetzen, natürlich können wir den Heiligen Geist nicht löschen. Also Gott können wir nicht löschen, aber das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, das können wir schon abschwächen. Wenn wir uns zum Beispiel der Leitung des Heiligen Geistes widersetzen, das ja eine Funktion ist, von dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, oder wenn wir die Gaben verachten, die er uns gegeben hat, wenn wir da noch nicht mal danach Ausschau halten. Darüber hinaus sah Paulus bei den Thessalonichern Gefahren auch noch in der Zukunftshoffnung. Und das ist im zweiten, also im Vers 20 wird das dann wichtig. Also es gab die Frage nach der Auferstehung von bereits Verstorbenen. Also die Thessalonicher damals, die wussten ja damals noch nicht, dass es noch mindestens 2000 Jahre dauern wird, bis Jesus wiederkommt. Die dachten, Jesus kommt bald wieder und jetzt sind aber schon Leute gestorben. Und sie hatten nicht den großen Vorteil, den wir haben, die ganze Offenbarung hatten sie ja noch nicht. Das heißt, sie dachten, okay, die sind jetzt tot und das war's jetzt. Die werden wir im Himmel nicht mehr wiedersehen. Und dann gab es noch eine zweite, komische Lehre, die da rumgeisterte. Leute, die meinten, sie müssten nicht mehr arbeiten, weil Jesus ja sowieso bald kommt. Ja, warum dann noch? Es dauerte noch 1500 Jahre, bis Luther gesagt hat, selbst morgen, wenn Jesus morgen kommt, würde man noch einen Apfelbaum einpflanzen müssen. Also es gab verschiedene Meinungen und Prophetien über die Zukunft, die nicht von Gott kamen. Und während Paulus diese falschen Meinungen hier in diesem ersten Brief, aber dann auch im zweiten Brief nochmal gerade rückt, sah er die Gefahr, dass die Thessalonicher nun das Kind mit dem Bade ausschütten. Ah, falsche Propheten. Ah, da ist noch eine Lehre und die ist auch wohl auch falsch. Ja, dann lass uns überhaupt alles erstmal ignorieren. Sicher ist sicher. Paulus will hier vermeiden, mit diesen Versen, dass sie die Wirkung des Heiligen Geistes beschränken, nur weil andere bereits Schindluder damit getrieben haben. Sicher. Sicher ist unsere Situation in diesem Punkt heute anders als die Thessalonicher. Wir haben die Offenbarung. Wir können viel besser prüfen, was gleich auch noch kommen wird. Aber wir haben ähnliche Tendenzen auch manchmal, oder? Hat der Heilige Geist zum Beispiel bei dir die volle Erlaubnis, an jeder Tür zu rütteln in deinem Herzen? Und das Fiese ist ja, du liest jetzt in der stillen Zeit und hast vielleicht die Bibel zweimal schon, dreimal, fünfmal vielleicht durchgelesen. Und jede Stelle kennst du schon. Und das ist 1%, wo du eine falsche Ansicht von einer Bibelstelle hast. Sagen wir mal, du bist 99% perfekt. Ja? In deinem Leben, wie würde der Heilige Geist dieses 1% dir mitteilen? Du liest jetzt schon die Bibel. Und du hast auch über diesen Vers oder über diesen Abschnitt 100-mal drüber gelesen. Und angenommen, dass es nur wirklich nur dieses eine, also bei mir wären es bestimmt 5% oder so, es ist nur dieses eine kleine Teil in deiner Dogmatik, die falsch ist. Welche Möglichkeit hat der Heilige Geist, dich darauf hinzuweisen? Das Fiese ist ja, weil du mit dem eigenen Wortstudium schon nicht darauf gekommen bist, der Heilige Geist dich vielleicht schon ein paar Mal darauf gezeigt hat, aber du vielleicht nicht sensibel genug warst, nimmt er die Wunderwaffe, die er hat. Deinen Bruder oder deine Schwester um dich herum. Bist du bereit? Ein Bruder, der kommt und zu dir sagt, okay, ich weiß, du bist 75 Jahre im Glauben, aber ich glaube, in diesem Punkt bist du falsch. Die Bibel sagt das und das. Das als Stimme vom Heiligen Geist überhaupt zu berücksichtigen. Also lässt du den Heiligen Geist wirklich an jeder deiner Türen ran, um dich dann auch verändern zu lassen. Wenn nicht, dann bist du wie die Thessalonicher. Okay, wir haben schon so viele falsche Propheten gehört. Dieser eine, der ist bestimmt auch falsch. Lass ihn reden, aber wahrscheinlich falsch. Und so, glaube ich, berauben wir dem Heiligen Geist viel an Kraft in unserem Leben. Und das ist das Dämpfen. Und das Gleiche gibt es auch am Gottesdienst, wo wir ja offiziell uns unter das Wort begeben und offiziell uns öffnen und offiziell sagen, okay, 30 Minuten in der Woche, Heiliger Geist, du hast jetzt mal eine Möglichkeit. Da kann es auch sein, dass wir eher in diesen intellektuellen Modus rein switchen. Habe ich etwas Neues gelernt? Ein paar neue Infos über vielleicht die zweite Missionsreise heute? Dann war es eine gute Predigt. Aber oft sind es auch die Predigten über alte Themen, von denen du meinst, dass sie schon toll sind, wo dann aber der Heilige Geist dich neu in die Wahrheit reinführt und du feststellst, okay, das muss wohl geändert werden. Und dann kommen wir endlich zu dem Vers, der unser Losungsvers ist. Prüft aber alles, das Gute behaltet, enthaltet euch des Bösen in jeglicher Gestalt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, ihr seid in einem Frühstücksbuffet in einer neuen Kultur, sagen wir mal eine Konferenz in China. Und da sind mehrere von deiner Kohorte, sagen wir mal Westler. Und da gibt es zwei extreme Charaktere. Wie erntet man jetzt das Frühstücksbuffet ab? Da gibt es das eine Extrem, die nehmen nur das Neue mit. Oh, da ist noch eine neue Frucht und hier, oh, das kenne ich so gar nicht. Und die erkennt man daran, dass sie am nächsten Tag im Hotel bleiben. Und dann gibt es das andere Extrem, die sagen, nur das, was ich schon kenne. Okay, hier diese Brotscheibe nehme ich und Butter, das kenne ich auch. Und solche Extreme gibt es auch im Bereich des Glaubens. Und darauf geht Paulus hier ein. Gefahren beim Prüfen. So ist es falsch und so ist es richtig. Da gibt es zum Beispiel diese folgende Theorie. Prüfet alles und das Alte behaltet. Ja, das war die zweite Geschichte da beim Buffet. Da kannst du dich einfach mal fragen, wenn du eher von der konservativen, also nicht glaubenskonservativ, aber von mein Glaube ist perfekt konservativen Seite bist, dann kannst du dich fragen, ob dein Glaube schon zu fertig ist, zu sehr erstarrt. Und da kannst du dich fragen, genau auch wie wir vorhin schon besprochen haben, wann, also jetzt im Zeitpunkt, wann war das letzte Mal, wo dein Bruder dich korrigieren durfte? Das kann man als Zahl messen. Das kann ein Jahr sein. Das kann sein, damals vor 50 Jahren, als du Bibelunterricht zur Vorbereitung für die Taufe gemacht hast. Das war vielleicht gestern, als seine Frau dich ermahnt hat. Aber das ist für mich, denke ich, eine gute Spanne, wo du dir nichts vormachen kannst. Entweder gab es da jemanden, der dich ermahnt hat und du hast es angenommen, oder es gab keinen. Und vielleicht gab es da jemanden, der dich ermahnen wollte und du hast abgeblockt. Und da ist die Gefahr, wenn man nicht das Gute behaltet, sondern nur das Alte. Genauso falsch ist, prüfet alles und das Neue behaltet. Es ist kein Geheimnis, dass die unsichtbare Welt so ziemlich alles unternimmt, permanent, um dich vom Glauben wegzuziehen. Und als eifriger Bibelleser stellst du da eine starke Burg dar, die schwierig vom Feind zu erstürmen ist. Aber vielleicht ist da diese eine neue Theorie, die schon ziemlich ähnlich zu dem ist, was du in der Bibel findest, aber nicht ganz. Und das übt einen Reiz aus. Lass uns da mal nachgehen. Und bevor du richtig geprüft hast, hast du schon übernommen. Manche Christen entscheiden sich deshalb überhaupt nicht selber zu prüfen. Und das ist die Fraktion, lass die Gemeindeleitung prüfen und dann behalten wir, was sie uns sagen. Aber auch das ist keine gute Strategie. Und Paulus schreibt hier auch nicht an die Ältesten der Thessalonicher. Er schreibt an die Thessalonicher. Wenn man immer nur die Gemeindeleitung prüfen lässt, erhält man eine sehr schwache Gemeinde. Der Feind hat jetzt einen einzigen Punkt, den er angreifen kann. Und die Gemeindeleitung wird es nicht gern haben, wenn sie dauernd unter Dauerbeflackung von den Versuchungen ist. Weil der Satan ja weiß, diesen einen Punkt und dann habe ich die Gemeinde. Es ist so, wie wenn du jeden Tag zur Autowerkstatt fährst, um zu gucken, ob dein Autoprofil noch richtig ist. Jeden Tag fährst du hin. Das könnte mittlerweile falsch sein. Und um sicher zu gehen, der Kfz-Meister weiß. Und irgendwann ist er wahrscheinlich müde von dir. Und er erklärt dir diesen Trick mit dem 2-Euro-Stück. Steckst da rein, ist das, der äußere Rand sichtbar, ist schon nicht mehr gut. Und auf einmal hast du eine neue Prüffunktion gelernt. Und das ist die Gemeinde, die Rolle der Leitung in diesem Prüfproblem. Die Ältesten sollen dich anleiten, aber prüfen musst du dann selber. Und klar, es gibt schwierige Probleme. Da solltest du unbedingt Experten um Rat fragen. Und da sind die Ältesten auch eine gute Adresse. Aber das Prüfen kann der und will Paulus auch nicht, dass dir das jemand abnimmt. Und dann kommen wir zur schwierigen Frage, wie sollen wir denn prüfen? Nun, wir brauchen einfach 3 Dinge, die nicht überraschend sind. Gottes Wort, Heiligen Geist, und das ist vielleicht überraschend, deine Geschwister. Wir haben die große Gnade und den Vorteil gegenüber den Thessalonichern, dass wir die gesamte Offenbarung bereits haben. Das ist unser 2-Euro-Stück und für so ziemlich jede Lebenssituation. Und in der Lebenssituation, wo wir in der Bibel mal nichts finden, ja, da kannst du gerne auch dich vom Heiligen Geist leiten lassen. Sowieso auch in den anderen. Und wenn du dir unsicher bist, dann kannst du auch deine Geschwister fragen. Nimm das Problem zum Hauskreis mit. Oder ruf jemanden an. Und damit kannst du dann deine Prüfung so weiter verbessern. Und der Heilige Geist wird dich anleiten. Er will dich anleiten. Natürlich nicht im Dunstraum von irgendwelchen Theorien, sondern natürlich mit dem Wort. Und wenn du dann regelmäßig deine Bibel aufschlägst, fortlaufend durchliest und dich immer im Gebet unter die Leitung des Heiligen Geistes begibst und dann auch den Anspruch hast, du musst prüfen können, dann wirst du Stück für Stück einen immer besseren geistlichen TÜV in deinem Kopf entwickeln. Und natürlich, Glaube im Fokus ist einer von diesen Hilfsmitteln. Im Januar werden wir jetzt anfangen mit Glauben, mit Religion und Sekten. Und genau das Prüfen werden wir dort weiter verfeinern. Eine gute Möglichkeit, wenn du meinst, dass du nur noch nicht ein theologisch staatlich ausgebildeter TÜV-Prüfer bist. Und dann noch ganz kurz die Gefahren beim Behalten. Prüfet alles und lass deinen Bruder behalten. Ich habe es geprüft. Ich habe jetzt die neue Erkenntnis. Und egal wo ich bin, 2, 3 Sätze, ich habe mein Thema gefunden und werde das in jedes Hirn reinbohren. Meine Erkenntnis muss jeder haben. Darum geht es ja nicht. Du sollst prüfen, du sollst behalten. Prüft alles und erzählt allen eure Prüfungsergebnisse. Ist auch nicht gemeint. Manche Christen meinen ja, egal welcher christliche Film rauskommt, man muss das Haar in der Suppe finden und dann sofort überall erzählen, was daran falsch ist. Oder eine neue Musikrichtung kommt auf. Sofort musst du die 3 Verse aus der Bibel parat haben und allen beweisen, warum diese jetzt falsch ist. Und auf einmal ist um dich herum nur Streit. In einem Bereich, wo Gott Einheit und Frieden möchte. Beides ist hier nicht gemeint. Du, der du prüfst, du sollst behalten. Und zwar nur das Gute. Ja, es kann sein, dass du einiges von dem, was du prüfst, nicht der Prüfung überlebst. Aber das musst du auch nicht an die große Glocke hängen. Lass es beiseite. Und das, was gut war, das behalten wir. Ich möchte uns ermutigen, das Überprüfen selbst in unsere Hand zu nehmen. Genau wie Paulus es hier von den Thessalonichern schreibt. Es fühlt sich etwas überfordernd an zu Beginn. Ungewohnt. Ich habe ja nicht Theologie studiert. Aber du brauchst keine Angst haben. Du hast den Heiligen Geist, der wird dich leiten. Du hast die Bibel, das voll offenbarte Wort. Und du hast uns. Das kannst du uns immer fragen. Und wir sind da mal nicht einer Meinung. Und wenn es dann in nicht den wichtigen Themen sind, können wir auch mal zwei Meinungen haben. Ist auch in Ordnung. Und wenn in unserer Gemeinde jeder alles prüft und nur das Gute behält, dann werden wir eine richtig robuste Gemeinde, die nur schwer umzustoßen ist. Und somit kommen wir zum Ende dieser paulinischen Maschinengewehrsalve. An guten Ratschlägen für eine junge Gemeinde. Das Wirken des Heiligen Geistes freudig zulassen und trotzdem auf der Hut sein, um alles, was nicht von Gott gewirkt ist, rechtzeitig zu erkennen und zu meinen. Und das alles mit einer positiven Grundeinstellung, denn wir haben Grund, optimistisch zu sein. Das brauchen wir uns nicht einreden. Der Grund ist schon da. Und dann, durch unsere permanente Verbindung zu Jesus, dieser unerschütterliche Grund, können wir uns freuen und dankbar sein. Immer, in allem. Ich denke, dass das eine gute Möglichkeit ist für uns, das Jahr zu beenden und in das nächste Jahr zu schauen, wo wir vielleicht zu pessimistisch waren in diesem Jahr. Zu sehr von unseren Möglichkeiten beeinflusst. Zu wenig Gottes Möglichkeitsbrille auf hatten. Wo wir gute Gelegenheiten verpasst haben, um Danke zu sagen. Und wo wir nicht genug geprüft haben. Und wenn wir geprüft haben, vielleicht das Gute nicht behalten haben. Das Tolle daran, Gott kennt uns. Er weiß, dass wir fehlbar sind. Und er weiß, welche Möglichkeiten wir haben. Und dass wir mit ihm alles möglich haben. Und das ist doch eine starke Botschaft für uns. Egal, was das neue Jahr bringt. Selbst unter den größten Schwierigkeiten haben wir mit Jesus vollen Grund zur Freude, nach vorne zu schauen. Denn er hat alles in der Hand.